Jetzt nochmal. Guten Morgen. Ja, morgen ist gut. Ja, jetzt, okay. Ich höre es hier oben nicht so gut. Ja. Vielen Dank für euer warmes Willkommen und vielen Dank für die Einladung. Ihr macht das 6-mal im Jahr, diesen Akzente-Gottesdienst, und ich darf jetzt auch auf dieser Predigerliste stehen. Ich fühle mich sehr wertgeschätzt. Dankeschön. Genau, ihr habt schon gemerkt, ich bin da euch sehr persönlich verbunden. Deswegen bleibe ich mal beim Du während der Predigt. Wer das nachher fortsetzen will, gerne. Und ansonsten gehen wir wieder zum Sie, wie ihr das mögt. Ja? Behaltet die Bilder, die wir gesehen haben, mal noch ein bisschen im Kopf. Die werden euch, glaube ich, auch immer wieder während der Predigt vor Augen kommen. Genau, ihr habt die Ankündigung zu diesem Gottesdienst gelesen vermutlich oder schon mal gehört. Wir haben diesen Gottesdienst genannt. Und sie bewegt sich doch. Und ihr hattet mindestens seit der Ankündigung Zeit, mal zu überlegen, das ist doch ein Zitat. Von wem ist das denn? Wer hat das denn gesagt? Galileo Galilei, genau der war das. Galileo Galilei, ein italienischer Physiker und Astronom, der im 17. Jahrhundert sehr revolutionäre Gedanken hatte. Der war nämlich der Meinung, dass in der Mitte des Universums nicht die Erde steht und die Sonne würde darum kreisen, sondern es sei genau umgekehrt. Die Sonne stehe in der Mitte und die Erde kreise drumherum. Diese Gedanken fand man damals gefährlich und deswegen brachte man Galileo dazu, diesen Gedanken abzuschwören. Das hat er dann gemacht. In einer öffentlichen Veranstaltung hat er das alles widerrufen, hat gesagt, nein, ist gar nicht so, wie ich das mal dachte. Und damit war das erledigt. Aber beim Hinausgehen aus der Veranstaltung soll er geflüstert haben, und sie bewegt sich doch. Ist leider nur eine Legende, aber eine schöne, wie ich finde. Und sie bewegt sich doch, so haben wir den Gottesdienst genannt, so habe ich die Predigt genannt, weil das ein Satz ist, den glaubende Menschen unterschreiben würden. Ja, Christen glauben das, und sie bewegt sich doch. Jetzt nicht nur im naturwissenschaftlichen Sinne, ja, also da ist das tatsächlich, hat das im Moment länger gedauert bei den Christen, dass man das akzeptiert hat. Aber so überhaupt, ja, der Gedanke, im Zentrum stehen nicht wir, sondern da ist jemand anderer in der Mitte und der bewegt uns. Diesen Satz würden Glaubende unterschreiben. Christen sagen, Gott bewegt diese Welt. Und das war keine einmalige Angelegenheit so. Gott macht die Welt und dann stupst er die so einmal an und jetzt bewegt die sich halt irgendwie. Nein, wir sagen, Gott bewegt diese Welt jetzt, morgen, in 20 Jahren immer noch. Und immer wieder und immer weiter. Gott ist in dieser Welt anwesend und wirksam. Er bewegt diese Welt durch seine Kraft, durch seinen Geist. So, jetzt ist das so, wenn jemand oder etwas diese Welt bewegt, dann merken wir das in der Regel. Dann bekommen wir das mit. Also die Bilder, die wir gerade gesehen haben. In Leipzig trifft man sich zu Friedensgebeten und das bewegt so nach und nach ganze Menschenmengen auf die Straße und schließlich einen Staat zur Aufgabe. Da hat sich was bewegt. Und das bewegt die Welt bis heute. Das hat damals Menschen bewegt, die dabei waren, in welcher Form auch immer, entweder direkt vor Ort oder am Fernseher. Und das bewegt auch heute noch Menschen. Zumindest müssen sie es in der Schule lernen. Ja, das bewegt dann auch. Aber wenn es euch so ging wie mir, ich war damals 3 Jahre alt, aber ich kriege Gänsehaut bei solchen Bildern. So nah ist es doch irgendwie. Also wir bemerken das, wenn etwas unsere Welt bewegt. So ähnlich bewegt sich gerade auch richtig viel, weil ein schwedischer Teenager freitags nicht mehr zur Schule geht, sondern mit einem Plakat vor dem Parlament sitzt. Und das bewegt die Welt dazu, über Klimaschutz und Abgase und Schulschwänzen zu diskutieren. Und wir bemerken noch mehr. Ja, also wenn wir aus dem Urlaub zurückkommen, bemerken wir am vollen E-Mail-Postfach, wie viel sich bewegt hat in der Zeit, als wir nicht da waren. Wir bemerken, wenn der Nachbar morgens mit dem Laubbläser die Einfahrt freipustet. Wir bemerken, wenn der Ehemann anfängt, den Dachboden auszubauen oder wenn die Freundin auf dich ärgerlich ist oder wenn sie dich heiraten will. Das bemerkst du auch, hoffentlich. Ja? Also wir bemerken es, wenn etwas die große oder unsere kleine Welt bewegt. Wir bekommen das mit. Da gibt es eine Wirkung und wir schließen dann auf die Ursache. Bei Gott ist das aber wohl nicht so ganz einfach. Christen sagen, Gott sei der Weltbeweger. Er bewege diese Welt durch seine Kraft. Aber das ist irgendwie nicht so leicht zu fassen und zu bemerken. Manchmal meinen wir sogar zu wissen, da bewegt sich nichts. Also da bewegt sich schon was, aber nicht durch Gott. Also da, wo wir meinen, da müsste sich doch was bewegen. Da müsste Gott doch was machen. Da bewegt sich irgendwie gar nichts. Alle möglichen Einflüsse machen es besser oder schlechter, aber Gott, macht der auch was? Manche Leute, weil sie das eben genau so empfinden, die suchen Gott deshalb. Die sagen, irgendwo muss er doch sein. Andere wiederum sagen, da bewegt sich nichts, weil da ist auch niemand. Es gibt keinen Beweger. Die geben ihre Suche auf oder fangen erst gar nicht an damit. Und sie bewegt sich doch, sagen Glaubende. Nur ist es eben schwer, das zu bemerken oder gar zu beweisen, was übrigens überhaupt nicht geht. Es ist schwer, Hinweise darauf zu sehen, Gott zu finden, ihn zu treffen. Wie können wir Gott in dieser Welt entdecken? Wie können wir diesen Weltbeweger bemerken? Ihn finden, wenn du ihn überhaupt noch nie getroffen hast. Oder ihn immer wieder finden, wenn du eigentlich glaubst, aber ihn hier und da vermisst. Und um dafür eine Spur zu legen, will ich euch mit hineinnehmen in eine Begebenheit aus der Bibel, aus dem Neuen Testament, aus dem Buch der Apostelgeschichte. Da ist der Schauplatz die Stadt Athen im antiken Griechenland. Da ist Paulus, eine wichtige Person aus dem Neuen Testament, unterwegs und sein Anliegen ist es, den Menschen vor Ort, den anwesenden und wirkenden Gott bemerkbar zu machen. Der Jochen Böder wird uns diese Geschichte vorlesen. Die ersten Zeilen, die nehmen uns mit hinein in die Situation, helfen uns reinzukommen und dann kommt der Abschnitt, den wir uns dann genauer anschauen.
Gut. Während nun Paulus in Athen auf die beiden wartete, sah er sich in der Stadt um. Empört und erschüttert stellte er fest, dass ihre Straßen von zahllosen Götterstatuen gesäumt waren, und er begann, mit den Leuten Gespräche zu führen. In der Synagoge redete er mit den Juden und mit denen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten. Und auf dem Marktplatz unterhielt er sich Tag für Tag mit denen, die er dort antraf. Dabei kam es auch zu Diskussionen mit epikureischen und stoischen Philosophen. Und einige von ihnen spotteten, was will eigentlich dieser sonderbare Vogel mit seinen aufgepickten Weisheiten? Glaubt er, er könne uns was beibringen? Andere meinten, es scheint, als wolle er Propaganda für irgendwelche fremden Götter machen. Zu diesem Schluss kamen sie, weil sie Paulus, als er das Evangelium verkündete, von Jesus und von der Auferstehung reden hörten. Schließlich nahmen sie Paulus in ihre Mitte und führten ihn vor den Areopag, das ist der Stadtrat von Athen. Dürften wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du da vertrittst, sagten sie. Du redest über Dinge, die uns bisher noch nie zu Ohren gekommen sind und es würde uns interessieren, worum es da eigentlich geht. Jetzt muss man dazu wissen, dass sich sämtliche Einwohner Athens und sogar die Fremden, die sich da nur ab und zu in dieser Stadt aufhalten, ihre Zeit am liebsten damit vertreiben, stets das Allerneueste in Erfahrung zu bringen und es weiterzuerzählen. Gut, da trat Paulus vor die Ratsmitglieder und alle anderen, die zusammengekommen waren, und begann: Bürger von Athen, ich habe mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. Als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, da stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift »Für einen unbekannten Gott«. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun, gerade diese euch unbekannte Gottheit verkündige ich euch. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er hat den Ablauf der Jahreszeiten festgelegt und hat den Menschen bewohnbare Gebiete zugewiesen. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbare Ferne. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder, wie es einige eurer eigenen Dichter ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen.
Paulus redet hier mit Menschen, die vom christlichen Glauben nichts halten. Aber nicht, weil sie ignorant sind, sondern einfach, weil sie diesen Glauben überhaupt nicht kennen. Das sind kluge Leute, die machen sich viele Gedanken über die Welt und eventuelle Weltbeweger. Aber der christliche Glaube, der ist ihnen völlig fremd. Und das Erste, was ich bemerkenswert finde, ist, wie Paulus diesen Leuten begegnet. Offensichtlich hat er seine anfängliche Empörung irgendwann abgelegt und er ist in der Lage, sich auf diese Leute und auf ihre Denke und auf ihre Kultur einzulassen. Und er begegnet ihnen mit ganz, ganz großem Respekt. Er sagt, Bürger von Athen, ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. In gewisser Weise, meine ich, ähneln diese Bürger von Athen den Menschen heute. In gewisser Weise gleichen sie sogar uns, nämlich in ihrer Suche nach Heiligem, nach Göttlichem. Na, auch wenn Kirchen oft leer sind, weiß nicht, ob ihr das in Weingarten kennt, ist die Suche nach Transzendenz, also nach etwas, was uns Menschen übersteigt, die ist keineswegs zurückgegangen. Die ist da, die ist groß. Und man sucht an den unterschiedlichsten Stellen und man ist dabei ganz offen, in viele Richtungen zu gucken und zu suchen. Und man ist auch offen für die Suche anderer und sagt, hey, erzähl du mal, wo suchst du? Was glaubst du? Und sogar die Menschen, die glauben, die Christen sind, die empfinde ich heute zunehmend als Menschen, die nochmal nachfragen, die während sie suchen, weitersuchen, weiterforschen. Die nicht sagen, ja, so glauben, das habe ich jetzt verstanden, habe alle Wahrheiten auswendig gelernt, Konfirmandenunterricht abgeschlossen, ja, bestanden und jetzt glaube ich halt, so irgendwie. Ne? Sondern ich erlebe Glaubende in ihrem Glauben, dass sie weitergehen, dass sie ausloten, dass sie Gott weitersuchen. Dass sie fragen, ist er denn in meinem Leben, ist er denn in meiner kleinen Welt überhaupt bemerkbar? Zeigt er sich da? Wie ist er zu entdecken? Und der Paulus knüpft genau bei dieser Offenheit an. Er sagt, das ist gut, das ist super. Ey, eure Stadt ist ja voller Glauben, das ist fantastisch. Ihr geht ja richtig ab hier mit Götterstatuen und Tempeln und so weiter. Fantastisch, das ist großartig. Das ist doch mal ein Ansatz, oder? So wünsche ich mir das für meine Gemeinde in Moers. Und so kann ich mir gut vorstellen, dass das ein Ansatz für Kirche überhaupt wäre, wenn wir überlegen, hey, wie können wir denn aus unserer Sicht Gott, das Evangelium von Jesus Christus, den Menschen bringen, es in Weingarten bekannt machen? Dann wäre es doch mal ein Ansatz zu fragen, was ist denn schon da? Was haben wir denn schon? Wo treffen wir denn die Suche vor der Menschen um uns herum? Weil Paulus sagt den Athenern ja im Prinzip, hey, ich habe bei euch Gott getroffen. Ja, da hinten um die Ecke. Ihr kennt ihn nicht. Ja, aber ich habe ihn gesehen. Hier bei euch. Also merkt ihr, da ist ganz viel Wertschätzung für das Suchen und das Fragen der anderen Menschen. Und diese Wertschätzung, das ist das Fundament, das ist die Basis für all das, was der Paulus dann sagen kann. Ich stieß auf einen Altar mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also jemanden, ohne ihn zu kennen. So, der unbekannte Gott. Und damit sind wir jetzt bei der Frage, mit der wir vorhin in diesem Bericht eingestiegen sind. Ja, der Gott, der die Welt bewegt, der so schwer zu bemerken ist, so schwer zu fassen ist. Ich finde, irgendwie klingt er hier an. Ja, da ist ein Gespür, so vermutet es Paulus offensichtlich bei diesen Menschen, die nicht an Gott glauben. Da ist eine Ahnung da unter diesen Leuten, da könnte noch was sein. Da ist noch was. Und Paulus sagt, dieser Gott, den ihr hier sucht, der eine mehr, der andere weniger, das ist der, von dem ich euch erzähle. Der Unbekannte. Und dieser unbekannte Gott, und das ist jetzt der Schlüssel für diese Geschichte, dieser unbekannte Gott, der ist bereits Teil eurer Geschichte. Ich habe ihn in eurer Stadt getroffen. Für uns, der Gott, der diese Welt durch seinen Geist, durch seine Kraft bewegt, der ist längst Teil deiner Geschichte. War er schon immer? Das war er übrigens auch schon, als du noch nicht an ihn geglaubt hast. Der ist es jetzt, wenn du nicht an ihn glaubst. Und er ist es, wenn du glaubst und trotzdem fragst und suchst, wo er denn wirkt. Er ist längst Teil deiner Geschichte. Mag sein, er ist dir unbekannt. Mag sein, er ist für dich immer ein Rätsel, ein Geheimnis, ja? Aber er ist schon lange da. So, jetzt kann man natürlich schon fragen, ja wie, das ist es nicht so, dass Gott erst in ein Leben kommt, wenn jemand anfängt zu glauben? So müsste doch das sein. Ja? Jemand hat irgendwie eine Gottesbegegnung oder was er eben dafür hält und dann kommt Gott in sein Leben. Und das ist eine berechtigte Frage, ja? Weil die fragt nämlich danach, ob das zum Glauben kommen eigentlich unter Ausschluss des Menschen stattfindet oder nicht. Ja, also darf ich da auch mitreden, ja? Wenn Gott in mein Leben tritt, wenn der sich in meiner Geschichte austobt. Ja, darf ich da auch was zu sagen? Das ist eine wichtige Frage. Und ich würde sagen, ja, da entscheidest du schon mit. Ja? Also du bist schon mit einbezogen beim zum Glauben kommen. Ob du Jesus Christus in deinem Leben vertraust, das ist deine Entscheidung. Aber das Fragen und das Denken dahinter, das hat auch eine gefährliche Seite. Weil dieses Denken, das kann dazu führen, dass jemand sagt, ob Gott anwesend ist in meinem Leben. Ob der was bewegt bei mir. Das hängt letztendlich von mir ab. Das hängt letztendlich von meinem Glauben ab. Und wenn er in meinem Leben nichts tut, wenn ich ihn nicht bemerke, dann liegt es an mir. Der täte was, würde ich nur richtig glauben. Und das ist eine Falle. Als ob Gottes Dasein von mir abhängig wäre. Als ob letztendlich ich sein Wirken steuern könnte. Paulus sagt, nee, der war schon immer da. Und zwar nicht irgendwie, sondern mittendrin in deiner Geschichte, in deinem Leben. Ob du das bemerkst oder nicht, das ist tatsächlich eine Frage von Glauben, ja? Aber nicht, ob er wirkt oder nicht. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr über Himmel und Erde, der wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Er ist nicht abhängig von uns, sondern wir von ihm. Und er ist es, der uns allen, und nochmal, Paulus redet zu Menschen, die mit diesem Gott nichts am Hut haben. Er ist es, der uns allen die Luft zum Atmen gibt und alles, was wir brauchen. Also du musst nur atmen, dann kannst du Gott bemerken. Kannst du direkt mal ausprobieren. Ja? Atme ein, atme aus. Natürlich steht da ein Weltbild dahinter, ganz klar. Ja, da brauche ich Glauben, sonst sauge ich nur Luft ein, wie immer. Ja? Aber wenn ich Gott so kenne, dann brauche ich nur ein- und ausatmen und ich bin in Kontakt mit seiner Lebenskraft. Weil die Luft zum Atmen, die kommt von ihm. Und er hat allen das Leben geschenkt, nicht nur den Glaubenden. Wenn du dich also fragst, wie kann ich Gott bemerken in meinem Leben, in meiner kleinen Welt, dann ist Atmen ein Anhaltspunkt, ja, aber es darf ein bisschen mehr sein. Wenn du fragst, wie kann ich Gott bemerken in meinem Leben, dann schaue in deine Geschichte. Es gibt keine Geschichte ohne Gott, behauptet Paulus. Denk zurück, du kannst ihn darin finden. Es gibt nicht wenige, die sagen, hinter diesen Ereignissen, die wir in dem Video gesehen haben, da hat sich Gott gezeigt. Natürlich ist das eine Glaubensfrage, aber in dieser friedlichen Art, kein Schuss ist gefallen, ein Staat ist eingestürzt, eine Grenze wurde niedergerissen, das klingt doch irgendwie nach Gott. Schau in deine Geschichte, denk zurück, du kannst in deiner Geschichte Gott finden. Du kannst in jeder kleinen oder großen Wendung deines Lebens Gott bemerken. Vielleicht sagst du, es gibt so viele Wendungen zum Schlechten in meinem Leben. Ich sehe so viel Leid bei mir und in dieser Welt. Da ist doch gar kein Beweger. Ja, den Gedanken kenne ich auch. Und der hat auch eine Logik. Aber dann müsstest du eigentlich auch sagen, da, wo ich das Gute, da, wo ich das Schöne, wo ich das Wahre in meinem Leben entdecke, da habe ich Hinweise. Es gibt ihn doch, er ist doch da. Also in den guten, in den glücklichen Wendungen deines Lebens. Oder in den schlechten, wo aber doch irgendwie wieder Hoffnung aufblitzte. Wo du die Ahnung hattest, das ist noch nicht das Ende. Da könntest du Gott entdecken. Da könntest du ihn erkennen. Gott, sein Geist, seine bewegende Kraft, die ist nicht so schwer zu bemerken, weil Gott so abwesend ist, weil er so fern ist, sondern weil er so nahe ist, mittendrin in unserer Geschichte, mittendrin in deinem Leben. Ja, kommst du zurecht mit diesem Satz? Weil er so nahe ist, darum ist er so schwer zu bemerken. Ja, also so wie wir nicht dran denken zu atmen, das machen wir ja einfach. Ja? Außer wir sind unter Wasser oder jemand hält uns Mund und Nase zu. Dann merken wir plötzlich, wie unglaublich abhängig wir sind von dem, was uns umgibt. Und so ist es mit Gott und seiner Kraft auch. Würde er sich unserem Leben entziehen, würde er sich aus dieser Welt zurückziehen, ich glaube, wir hätten noch ein paar Minuten. Gott ist da und er ist uns so nahe wie die Luft, die wir atmen. Und wir sind auch genauso abhängig von ihm. So stellt sich Gott übrigens vor. Ja, ganz vorne in der Bibel, als der Erste ihn fragt, hey, wer bist du eigentlich? Sagt Gott, mein Name ist, ich bin da. Ja, so kann man mich nennen. Ich bin da. Ich umgebe dich, ich bin hier. Das ist mein Name. Und ich bin mit einer Absicht da. Und jetzt geht es in dieser Geschichte weiter. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er hat den Ablauf der Jahreszeiten festgelegt und hat den Menschen bewohnbare Gebiete zugewiesen. Von Anbeginn der Zeit handelt Gott absichtsvoll. In der Weltgeschichte und in deiner Geschichte. Ja, dieser Globus, der taumelt nicht einfach so durchs Universum. Nein, da steht Gottes Absicht dahinter. Dass es diese Welt überhaupt gibt, ist Absicht. Und dass es dich gibt, ist übrigens auch Absicht. Natürlich sind wir trotzdem bis zu einem gewissen Grad frei in unserem Willen und in unseren Absichten und unserem Tun. Wir können unser Leben gestalten und entwickeln und wir können es auch vermurksen. Aber in all dem handelt Gott durch seinen Geist immer noch und immer wieder absichtsvoll, ständig. Und deshalb kannst du ihm nicht alles in die Schuhe schieben, was bei dir so passiert. Es ist ja immer noch dein Leben. Aber wenn du danach suchst, dann kannst du Gottes Absichten auf deinem Lebensweg entdecken. Und wenn das wahr ist, dann kann das gewöhnlichste Leben unheimlich spannend werden. Weil wenn das wahr ist, dann birgt ja jeder Moment die Chance, dass Gottes Absicht in meinem Leben zum Tragen kommt. Dass Gott in jedem Moment die Welt bewegt. Auch in diesem Augenblick jetzt. Und Gottes Absicht ist folgende. Wir landen langsam. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. So, genau, vergesst das mal hier. Gott ist in unserer Geschichte, Gott ist in deiner Geschichte anwesend mit dem Ziel, dass du ihn findest. Das ist seine Absicht. Dass wir ihn suchen, aber dass wir ihn auch bemerken. Weil er ist nicht in unerreichbarer Ferne. Also nochmal, der Glaube, der bringt nicht Gott erst in dein Leben, sondern der Glaube bemerkt, dass Gott da ist. Ja, das ist ein Unterschied. Der Glaube macht aus dem unbekannten, aber anwesenden Gott den dir bekannten und weiterhin anwesenden Gott. Er will gefunden werden. Nicht nur einmal, sondern immer wieder. Letzter Vers. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder wie es einige eurer eigenen Dichter ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen. Dass Gottes Anwesenheit alles durchdringt. Das heißt, dass in jedem Moment, den wir erleben, Gott mit drin steckt. In diesem Gottesdienst. Aber auch beim Joggen gehen. Bei euch zu Hause am Mittagstisch, in der Mathe-Klausur, da habe ich ihn am meisten vermisst. Bei deinen Kameraden im Sportverein, beim Staubsaugen, auf der Arbeit oder einfach nur beim Ein- und Ausatmen. Und dass wir in ihm, in Gott, leben, bestehen und sind, das bedeutet, dass in allem unserer Taten und Worte etwas von Gott sein kann. Und wahrscheinlich, je mehr wir uns dessen bewusst sind, desto mehr. Glauben bedeutet, in jedem Moment Gott zu vermuten, in jedem Moment Gott zu suchen. Und dazu möchte ich dich einladen. Ja, jeder Moment hat das Potenzial, dass durch ihn etwas Gutes von Gott in diese Welt kommen kann. Wie man Gott in der Geschichte, in deinem Leben, in der Welt entdeckt. Setz deine Suche beim Guten an, das dich umgibt. Begegne ihm mit Wertschätzung. Suche Gott in deiner Geschichte. Er ist längst Teil deines Lebens. Er hält sich in deiner Geschichte schon auf. Er handelt absichtsvoll und er will, dass du ihn findest. Und gib jedem Moment die Chance, dass durch ihn Gutes von Gott in diese Welt kommt. Meistens ist es übrigens gar nicht unbedingt etwas unglaublich abgefahren Übernatürliches, was da passiert. Sondern häufig ist das, was da in diese Welt kommt, sehr natürlich, sehr erdig. Ja, ihr erinnert euch an die Sache mit dem Atmen. Ja, das ist auch nicht abgefahren übernatürlich. Dieser Text spricht davon, dass Gottes Wirken ziemlich irdisch ist. Und das passt ja auch irgendwie, oder? Es ist ja scheinbar ein Faible von Gott, ins Natürliche, ins Irdische zu kommen. Noch 6 Wochen bis Weihnachten. Gott wird Mensch, Gott kommt ins Natürliche. Er ist in jedem Moment, und sei er noch so erdig, unheimlich nah. Das ist das, was Gott so verwechselbar macht, so leicht übersehbar. Und gleichzeitig ist es das, was jedem Moment die Chance gibt, Gott zu bemerken und sich zu denken, und sie bewegt sich doch. Ich bewege mich doch. Gott bewegt mich doch. Amen.